Apropos Familie.
Ja, hallo, es heißt wieder Apropos Familie und ich begrüße alle, die uns wieder eingeschaltet haben und uns zuhören. Ja, und heute sind wir bei meinem zweiten Interview, das leider irgendwo bei der Erstaufnahme im Datenorbit verschwunden ist. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, dass Katharina und Christian heute nochmal den Weg hier ins Forum gefunden haben, weil wir hatten vor einigen Monaten, kann man jetzt ja schon sagen, ein wirklich sehr gutes, sehr emotionales Gespräch und ich war wirklich sehr erschüttert, dass das leider irgendwie den Transport von A nach B nicht geschafft hat. Aber wie ich eben gerade schon gesagt habe, ihr seid einfach unglaublich nette Menschen und ihr seid nochmal hier hergekommen, damit wir die Aufnahme nochmal in irgendeiner Form jetzt hier nach draußen schicken. Und es wird sicherlich nicht genauso wie beim letzten Mal, weil das kriegen wir nicht hin. Wir haben es ja nicht geschrieben, wir arbeiten immer ohne Skript. Aber wir kriegen das transportiert, was wir transportieren wollen. Hallo ihr beiden und vielleicht stellt ihr euch nochmal bitte ganz kurz vor.
Ja, hallo liebe Petra. Ich bin Katharina, 41 Jahre alt und zum Thema Kinderwunsch können wir aus Erfahrung nur davon berichten, dass die eigentlichen Vorstellungen, wie man so sein Leben und in verschiedenen Zeitraffern und bis wann man so Führerschein und Partnerschaft und Zuhause und natürlich dann die eigenen Kinder, so bis 30, gerne drei Kinder, dann noch ein Hund und alles ist so schön und bilderbuchmäßig, was man sich vorstellt. Ja, und dann plötzlich irgendwie wacht man auf und denkt, oh shit, man ist Mitte 30. Hat natürlich hat das Glück, einen fantastischen Mann an der Seite zu haben, auch ein tolles Zuhause, was man renoviert, aber irgendwie, so das Eigentliche, das Wichtigste, was einem komplett macht, ist der Kinderwunsch und dass der sich einstellt und ja, da passiert und passiert nichts und dann wacht man auf und denkt so, Mensch, shit, woran liegt das und was können wir machen, um unseren größten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen? Und das sind natürlich erstmal so markante Stellweichen beim Leben, die einem zum Nachdenken lassen. Und so jetzt habe ich mal genug hier geplaudert. Mein Mann sitzt neben mir. Ich gebe das Mikro gerne mal ab.
Hallo zusammen, ich bin Christian, inzwischen 46 Jahre. Bei unserem letzten Gespräch, liebe Petra, war ich noch 45, aber kürzlich habe ich Geburtstag gefeiert.
Ich hätte es dir nicht angesehen.
Wir freuen uns auch sehr über die Einladung und haben mittlerweile einen wundervollen, knapp 4 Jahre alten Sohn und wollen heute quasi die Einladung zum Forum nutzen, um über unseren steinigen Weg in den vielen Jahren Kinderwunschbehandlung einfach darüber berichten, erzählen, welche Emotionen, welche Gefühle wir dabei hatten und wollen auf dem Wege auch anderen Paaren in der ähnlichen Situation Mut zu sprechen. Ich glaube, das ist heute eine unserer Kernbotschaften, dass man niemals aufgeben soll.
Ja, vielen Dank schon mal so für die Vorstellung. Also, es geht wieder mal um das Thema Kinderwunsch. Wir hatten das schon in verschiedenen Facetten hier auch im Podcast mit ganz unterschiedlichen Menschen schon mal angesprochen. Und was bei euch ja neben eurer Reise zum Kind auch ganz bezeichnend ist, und so sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Ihr habt eine Selbsthilfegruppe oder du hast eine Selbsthilfegruppe, Katharina. Und das fände ich jetzt nochmal ganz spannend, wenn wir das vielleicht so ein bisschen vorwegstellen könnten. Was heißt das? Was ist das für eine Selbsthilfegruppe?
Ja, sehr gerne, liebe Petra. Ich habe vor 2 Jahren eine tolle Heilpraktikerin hier in Soest kennenlernen dürfen.
Die Sandra Lenz.
Die Sandra Lenz, genau. Und eine ganz fantastische, einfühlsame, empathische, tolle Frau, die weiß, was sie da tut. Und das ist einfach so toll. Sie hat uns aufgefangen, weil wir unseren Versuch auf ein weiteres Kind nicht hinten rangestellt haben, sondern tatsächlich jetzt mithilfe des Naturheilverfahrens in Kombination mit einer Kinderwunschklinik auch wieder vorangehen wollten. Und Sandra selber hatte gesagt, Mensch, Katharina, es sind so viele Frauen und so viele Paare. Ich schließe mich jetzt einfach mal zusammen und mit Unterstützung des Kreises Soest, der KISS, und komm doch bitte mal und vielleicht ergibt sich ja mehr aus diesem Treffen. Und bei dem Treffen angelangt, war das sehr interessant und sehr emotional auch. Und als es nachher darum ging, so federführend, wem darf ich hier den gelben Beutel mit Flyer und weiteren Unterlagen, Informationsmaterial zu dem Selbsthilfegruppen, wem darf ich das federführend in die Hand drücken? War ganz klar für mich, das möchte ich machen, das ist mein Herzblut und da steigen wir jetzt ein. Und ja, im Mai 2021 haben wir uns letztendlich gegründet. Ich finde so der Begriff Selbsthilfegruppe etwas, ja, der gefällt mir nicht ganz so gut.
Ich sage immer,
wir treffen uns zum Gesprächskreis Kinderwunsch.
Okay, also das heißt, der Gesprächskreis heißt Kinderwunsch, es heißt nicht unerfüllter Kinderwunsch, genau. Es heißt wirklich eben ganz positiv, wir sind Eltern mit Kinderwunsch, der sich bislang nicht erfüllt hat.
Genau, oder aber auch, wir sind Paare mit noch keinem eigenen Kind und möchten da jetzt noch weiter die Behandlung und uns informieren und uns einfach austauschen, was für Möglichkeiten es dort gibt. Wir selber kennen aus eigener Erfahrung oder wissen aus eigener Erfahrung, dass man immer, wenn man so eine Diagnose bekommt oder so es schwarz auf weiß, ja, es ist halt so auf normalem Wege nicht möglich, Eltern zu werden, dass man sich automatisch ins Abseits gedrängt fühlt und mit dieser Situation, das ist nicht schön. Da möchten wir anderen Paaren wirklich den Mut zusprechen und zu sagen, man ist nicht alleine und dieser Austausch einmal im Monat, das ist einfach das ist so gut, das tut so gut. Man kann miteinander lachen, man kann miteinander weinen. Untereinander kann man Fragen stellen, die würde wahrscheinlich noch nicht einmal dem Partner, würde man das fragen. Aber wir sind ein richtig toller Kern, wo man immer mit einem guten Gefühl nach Hause fährt.
Ja, toll. Christian, was ist denn deine Aufgabe bei dieser Selbsthilfegruppe?
Also bisher sind Männer da noch stark unterrepräsentiert, nicht vertreten. Über die Gründe könnten wir jetzt lange spekulieren. Ich glaube, ich habe in unserem ersten Gespräch so einen Spruch gebracht, den würde ich heute auch gerne nochmal bringen, dass es wahrscheinlich für Männer heute in unserer Zeit einfacher ist zu sagen, man ist homosexuell, als öffentlich zu sagen, ich habe ein eingeschränktes Spermiogramm. Insofern, daran liegt es jetzt eben halt bei uns und insofern greift das natürlich dann auch immer sozusagen das Verständnis eines Mannes an, dass das Selbstbild, dass sozusagen Zeugungsfähigkeit nicht unbedingt was mit Manneskraft im anderen Sinne zu tun haben muss, das ist dann vielleicht auch nicht jedem bewusst. Meine Frau kann vielleicht gleich nochmal berichten. Also es gab durchaus auch die einen oder anderen Termine, wo sich dann mal, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen verstohlen, auch ein Mann zu den Frauen gesellt hat. Ich glaube manchmal, dass vielleicht ein Gesprächskreis auch noch nicht das ganz passende Format für uns Männer ist, wobei ich auch noch nicht weiß, was dann ein geeignetes Format wäre, um vielleicht manchmal auch seiner Wut oder seiner Enttäuschung dann auch einen Weg zu bahnen. Da glaube ich, fehlt mir noch ein bisschen die Idee, was dann ein passendes Format für Männer ist. Insofern nutzen wir aber vielleicht den Podcast heute. Es gibt ja dann auch genug betroffene Männer draußen, betroffen in der einen oder anderen Weise. Insofern, vielleicht kommt da ja noch eine Idee, die wir dann auch gerne im Rahmen des Gesprächskreises dann mal aufgreifen werden.
Okay, also das heißt Aufruf hier an Männer, die sich angesprochen fühlen. Christian, aber du hast jetzt gerade 3 Punkte angesprochen, wo ich so merke, wow, da möchte ich ja doch mal gerne mehr drüber wissen. Das eine ist, dass du sagst, Männer sprechen nicht so gerne über ein Spermiogramm. Männlichkeit wird darüber auch definiert. Finde ich irgendwie so ganz spannend. Und du sagst, naja, so ein Gesprächskreis ist vielleicht nicht die Plattform für Männer. Das finde ich, sind jetzt gerade in so einer aufgeklärten Gesellschaft, wie wir ja leben, wo wir gendern, wo wir queere Bewegungen haben, also wo Sexualität und alle Ausrichtungen in Sexualität ja gerade auf dem Weg sind, eine große Akzeptanz zu finden, sagst du aber, naja, aber ganz so ist es dann doch nicht. Oder verstehe ich das falsch?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an meine eigene Aufklärung zurückdenke, und ich glaube, so läuft es wahrscheinlich bis heute noch in vielen Fällen, wird natürlich klar, ne? Es wird über HIV-Infektionen aufgeklärt und es wird darüber aufgeklärt, wie man bitteschön in jungen Jahren im Idealfall nicht schwanger wird, aber das vielleicht zu einer Aufklärung auch irgendwann dazugehört, mal aufzuklären, ja, dass man sich auch in jungen Jahren durchaus mal testen soll, ob man denn irgendwann, wenn der Kinderwunsch dann mal eintritt, es nicht unter Umständen zu spät ist. Weil das stellen wir ja schon fest. Ich meine, das kann man ja in den ganzen Statistiken auch nachlesen, dass aus verschiedenen Überlegungen heraus quasi Frauen und Männer heute deutlich älter sind als früher, wenn sie Kinder bekommen wollen oder wenn sie Kinder bekommen. Und ob man es möchte oder nicht, da spielt natürlich die biologische Uhr auch eine Rolle. Und wenn uns jemand nach unserer ganz klassisch sozusagen Partnerschaft, Verlobung, Hochzeit in 2006 dann gesagt hätte, dass wir noch 13 Jahre warten müssen, bis wir unseren Sohn in Händen halten, dann bin ich mir nicht sicher. Insofern, man sagt ja auch immer, es ist gut, wenn man nicht weiß, was alles kommt, ob wir diese lange Zeit überstanden hätten, wenn wir es im Vorhinein gewusst hätten, weiß ich nicht. Ich bin auch sehr dankbar über den unerschütterlichen Optimismus meiner Frau. Ich hatte es zwischenzeitlich schon durchaus auch aufgegeben und da war natürlich bei den verschiedenen erfolglosen Behandlungen in den unterschiedlichsten Einrichtungen waren das natürlich eine Menge an Nackenschlägen, die wir einstecken mussten, während man das Gefühl hat, so im Umfeld entwickeln sich alle weiter und natürlich da treten halt auch, ob man möchte oder nicht, Distanzen zu früheren Freundschaften ein. Irgendwann nach der x-ten Kindpinkelparty, zu der man dann eingeladen ist, hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr, dahin zu gehen, wenn sich der eigene Kinderwunsch nicht realisieren lässt. Ja, und insofern glaube ich, bei aller Aufklärung sozusagen ist es da noch nicht weit hin. Und wenn man sich aber ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, dann ist halt, dass sozusagen die sinkende Fertilität des Mannes jetzt sozusagen nicht ein singuläres Problem ist, sondern dass sich das eigentlich sehr stark durch alle westlichen Gesellschaften durchzieht. Da gibt es wahrscheinlich die verschiedensten Gründe, aber die Befunde werden immer offensichtlicher. Und so das Problem Mann, was ja dann häufig, wenn es um unerfüllten Kinderwunsch geht, auch erst ganz am Ende dann mal unter den Blick genommen wird. Ne? Ich meine, machen wir uns nichts vor, der Mann sagt dann ganz klassisch zur Frau, ja, dann geh mal los, dann kann ja irgendwas bei dir nicht stimmen, sonst hätten wir ja schon längst ein Kind. Ja, bis dann irgendwann die Ursache möglicherweise im Raum steht, dass es halt eben nicht an der Frau, sondern am Mann liegt.
Ich danke dir erstmal für deine Offenheit, weil du bist der erste Mann, mit dem ich so offen, oder der das so offen formuliert. Und du hast vorhin, nämlich das war der dritte Punkt, der mich so hat aufhorchen lassen, auch nochmal gesagt, da kommt so Wut und Enttäuschung. Also Wut auf sich oder Enttäuschung über sich oder... Wie würdest du das noch mal ein bisschen ausführen können? Enttäuschung über die ganze Sache oder?
Also ja, in gewisser Weise Enttäuschung über die Situation, wobei es ja jetzt, ne, also ne, ich habe es ja nicht selbst verschuldet, sondern es ist halt einfach so da, wie sozusagen andere Erkrankungen, Behinderungen, was auch immer, ja auch nicht selbst verschuldet sind. Auf der anderen Seite, wenn man dann eine Partnerin an der Seite hat, deren großer Herzenswunsch es ist, halt eine oder mehrere Kinder zu bekommen, dann stellt sich natürlich schon auch irgendwann in einer Beziehung die Sinnfrage, bis hin quasi zu der Frage, ja, wollen wir überhaupt noch weiterhin zusammenleben, wenn wir uns natürlich einerseits lieben, aber andererseits da auch ein Kinderwunsch im Raum steht, der halt mit dem jetzigen Partner offensichtlich nicht erfüllt werden kann. Und wo dann durchaus schon auch die Frage im Raum steht, möchtest du eigentlich weiterhin mit mir zusammen sein oder nicht?
So, und da darf ich einmal einschwenken. Und ich kann noch ganz genau meine Antwort Christian gegenüber, das habe ich noch so vor mir, als ob es gestern war, da habe ich gesagt, du, also das ist natürlich ein Brocken, ein richtiges Brett, aber ich habe ja nicht deine Spermien geheiratet, sondern dich. Und darum geht es und wir schaffen das. Ne? Und jeder, ich sage mal, der ein Haus baut gemeinsam oder etwas Gemeinsames schafft, weiß auch, dass nach dem Dunkel immer das Licht kommt. Und ja, dass man das gemeinsam schafft, wenn jeder das möchte. Und das ist einfach so viel wert, ja, mit jemandem in die gleiche Richtung zu gehen und dann noch an einem Strang zu ziehen. Und fantastisch. Also ich sag immer, wir sind wie zwei deutsche Eichen, ganz fest unterm Boden verankert, da kann noch so ein Hurricane kommen. Ja, ja. Aber das ist natürlich ein Prozess, um das jetzt hier an dieser Stelle sagen zu können.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ihr strahlt das ja auch beide aus. Ihr wirkt sehr verliebt miteinander, ihr wirkt sehr vertraut miteinander. Aber das, was Christian gerade angesprochen hat und was du nochmal so untermauert hast, ist ja, es ist ein existenzielles Problem und Thema in Partnerschaft. Also so wie Christian sagt, die Enttäuschung darüber, ich kann dem Menschen, den ich so sehr liebe, nicht seinen größten Wunsch erfüllen. Deshalb ist ja jetzt stark anzunehmen, Christian, dass es an dir liegt, dass Katharina nicht schwanger wird. Also habe ich jetzt einfach mal so daraus entnommen. Und Katharina, für dich auch zu sagen, ja, das wird sich bei uns nicht so leicht erfüllen lassen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich liebe eben diesen Mann, auch wenn sich darüber einer meiner Sehnsüchte nicht erfüllen kann. Also das ist ja eine zutiefst menschlich großartige Leistung, die ihr beiden da ja erbringt.
Also ich habe tatsächlich immer gewusst, dass wir Eltern werden. Ich habe gar keinen anderen Gedanken zugelassen. Deswegen, als du gerade gesagt hast, oh, und wenn sich dein sehnlichster Wunsch nicht erfüllt, trotzdem bleibst du bei deinem tollen Mann. Die Frage stellte sich nie, sondern ich war so felsenfest überzeugt, dass wir Eltern werden. Und ich habe keinen anderen Gedanken zugelassen. Ja. Ist wahrscheinlich psychologisch jetzt auch nicht das Beste, aber uns hat es geholfen und zu dem gemacht, was wir jetzt sind.
Ja, und das absolut Beste, würde ich sagen. Also die Hoffnung trägt und die hat sich bei euch ja dann auch erfüllt.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, ohne jetzt allzu sehr ins Spirituelle abzurutschen, aber Petra, wir hatten ja beim letzten Mal schon angedeutet, dass es auch bei dem Thema ja einiges zwischen Himmel und Erde gibt, was man quasi nur bedingt beeinflussen kann. Und insofern nutze ich jetzt einfach das zweite Gespräch, was wir führen, weil das habe ich beim letzten Mal nicht berichtet. Ja, das ist am Ende, was es dann bei uns sozusagen nochmal zusätzlich so besonders gemacht hat, dass ich quasi, mein Vater war ein Jahr vor der Geburt unseres Sohnes sterbenskrank. Und sein größtes Ziel war aber immer noch die goldene Hochzeit, die ein Jahr später anstand, mit meiner Mutter unbedingt erreichen zu wollen. Hat er alles für getan. Und dann steht man natürlich am Krankenbett und überlegt sich als Angehörige, ja, was kann man jetzt tun, sozusagen, um Papa da auch noch bei der Stange zu halten. Und dann habe ich in einem Anflug von Größenwahn ihm eines Nachts versprochen, Papa, pass mal auf, wir machen jetzt einen Pakt. Wenn du bis zur kirchlichen Hochzeiten mit Mama durchhältst, dann sorge ich mit Katharina dafür, dass ihr bis dahin noch euer drittes Enkelkind bekommt.
Jetzt habe ich mal Gänsehaut.
Also meine Eltern haben halt schon von meiner älteren Schwester zwei Enkelkinder. Mhm. Und wie gesagt, wir waren ja bis dahin 12 Jahre lang kinderlos. Und man glaubt es nicht, aber sozusagen in der Woche vor der goldenen Hochzeit ist unser Sohn geboren worden. Er war natürlich der Star dann auch bei der goldenen Hochzeit. Und 4 Wochen nach der goldenen Hochzeit ist mein Vater dann verstorben.
Oh. Jetzt muss ich auch mal durchatmen. Das ist echt so ein Gänsehautmoment.
Ja.
Wie schön, dass dein Vater alles noch erleben konnte, die goldene Hochzeit und sein drittes Enkelkind.
Und wie mutig, das von Christian ihm zu versprechen.
Absolut, absolut, sehr, sehr mutig. Aber da war dann offensichtlich eine Kraft am Werke, wie du schon sagst, die man nicht erklären kann, die einen sprachlos macht. Und nach wie vielen Jahren Versuch hat das dann funktioniert, dein Versprechen, Christian?
Nach 12 Jahren.
Also 13 Jahre.
Im 13. Jahr.
Ja.
Und, wobei wir natürlich nach der Hochzeit, ich meine, klar, ne, wir haben jetzt nicht gleich im dritten Monat, als es noch nicht geklappt hat, sozusagen jetzt schon überlegt, oh, was ist denn, ich weiß gar nicht genau, wann wir das erste Mal dann gestartet sind in Münster. Aus heutiger Sicht, ne, mit sozusagen mit einer Insemination, wo man sich denkt, so das hätten wir uns auf jeden Fall auch sparen können. So, aber vielleicht muss man einfach erstmal sozusagen gewisse Schritte durchleben und erfährt natürlich dann auch im Umgang mit den Krankenkassen. Also wir waren damals eine sogenannte Mischehe. Das heißt,
früher war das immer evangelisch und katholisch.
Ja, das ist es bei uns nicht. Wir sind tatsächlich beide katholisch, aber insofern, dass meine Frau halt bei der privaten Krankenversicherung war und ich bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und es gilt ja das Verursacherprinzip. Und insofern, wenn der Mann dann der Verursacher ist, ja, dann trägt wiederum die gesetzliche Krankenversicherung aber auch nur die Kosten des Mannes. Die private Krankenversicherung der Frau trägt dann aber gar nichts, weil sie sagt, ja, die Frau ist ja sozusagen nicht das Problem, sondern der Mann ist das Problem. Und insofern, ja, kommen halt neben den ohnehin schon vorhandenen körperlichen Anstrengungen und psychischen Belastungen dann ja im Laufe der Zeit dann auch noch durchaus die eine oder andere finanzielle Belastung dazu. Und wenn man sich dann vorstellt, man macht das Ganze irgendwie, ne, weil in jungen Jahren hat man dann, wenn man auch gebaut hat, vielleicht das Geld gerade nicht so über und vereinbart dann einen Ratenvertrag, dann ist es irgendwie ziemlich misslich, wenn man nach 4 Wochen weiß, es hat nicht geklappt, aber anschließend quasi noch 6 Monate oder ein Jahr dann anschließend für den erfolglosen Versuch auch noch bezahlen darf.
Boah, also auch hier, ne, bin ich bei mehreren Punkten. Der eine Punkt ist, heißt das wirklich Verursacherprinzip?
Ja, das stand schwarz auf weiß.
Boah, ist ja auch wirklich sehr unangenehm. Also Verursacherprinzip.
Dann nochmal ein zusätzlicher Schlag in die Magengrube.
Mhm. Ja, genau, das dachte ich auch gerade. Ne, das ist so entwürdigend irgendwie, Verursacherprinzip. Und dann ist es tatsächlich so, wie ihr schon sagt, dann hat man sich verschuldet. Dann funktioniert es nicht und dann darf ich eben eine ganze Weile auch noch an den Schulden abzahlen und mich wahrscheinlich innerlich, wenn ich mich ein bisschen erholt habe, wieder mit dem Gedanken beschäftigen, wie es weitergeht, oder?
Ja, und das war insofern sehr markant, weil wir 2005 ein großes Haus gekauft haben und das selber noch renoviert haben und bei jedem Wasserhahn und bei jeder Fliese oder Zementsack überlegt haben, nehmen wir das oder das, weil wir sparen ja auf noch einen Versuch. Also dieses emotionale Karussell, das war halt echt nicht ganz schwer auszuhalten.
Was hat euch in der Zeit Halt gegeben? Was hat euch gestärkt?
Ja, also die Frage stellt man sich immer, wie kommt man jetzt weiter oder wie übersteht man den Monat, den nächsten Zyklus oder lassen wir es erstmal sein, ruhen wir uns aus. Das war dann, wir hatten tatsächlich auch 2 oder 3 Gesprächseinheiten mit einer Psychologin Und das war aber damals schon 2011, als wir in der Privatklinik bei Herrn Professor Dr. Zech in Bregenz waren. Mhm. Und also so wie der Name schon klingt, Privatklinik, war das auch eine sehr kostspielige Angelegenheit. Mhm. Da haben wir tatsächlich nochmal alles zusammengekratzt, Bau sein lassen, sind dann dahin gebrettert. Ach, im Nachhinein kann man drüber lachen, also nichts anderes geht da. Und dann haben wir tatsächlich nach dem Fehlversuch dann auch die Gesprächstermine wahrgenommen. Und ja, dann war für mich aber relativ klar, die Psychologin hatte halt selber auch 3 Kinder. Und dann war für mich halt, so professionell wie sie auch war, war es einfach für mich nicht mehr machbar. Da haben wir für uns überlegt, wie leiten wir unsere Gedanken um, damit wir nicht irre werden? Und wie kommen wir gemeinsam hier als Ehepaar wieder aus der Situation heraus? Und wir haben dann angefangen, Immobilien zu kaufen. Wir haben dann gekauft, renoviert, Vollzeit gearbeitet, mal locht. Und irgendwann haben wir dann nochmal, wir hatten tatsächlich 6 Jahre später hatte ich noch einen Termin in Bregenz wieder vereinbart. Bin nachts aufgewacht, so viel auch wieder zu dem, was zwischen Himmel und Erde liegt. Bin ich nachts aufgewacht, schweißgebadet, habe gesagt, nein, wir fahren nicht nach Bregenz, da passiert irgendwas, ich kann es nicht beschreiben, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, alles wieder gecancelt. Und man kann sich vorstellen, wenn man dort erstmal einen Termin hat, sollte man froh sein, dass man den annehmen darf. Und ich habe dann das meinem Mann erzählt und er sagte, du bist die mit dem Bauchgefühl, wenn du das entscheidest, dann ist das so, dann fahren wir nicht nach Bregenz. Ich habe im Kinderwunschzentrum in Dortmund angerufen und ganz, ganz viel Glück bei dem Anruf gehabt. Da war eine so fantastische Frau an der Leitung am anderen Ende. Es ist ja nicht so, dass die Kinderwunschzentren auf uns jetzt gerade warten und sagen, ach, kommen Sie morgen vorbei, sondern die Wartezeiten sind auch immens. Und ich durfte von meiner Situation her schildern, was uns gerade bewegt. Und da hat sie tatsächlich gesagt, wissen Sie was, kommen Sie morgen Mittag, da hat der Chefarzt noch eine Pause reinbekommen. Oder irgendwie morgen oder übermorgen, auf jeden Fall in dieser Woche noch ganz, ganz kurzfristig überhaupt erstmal zum Besprechungstermin. Und letztendlich war das dann auch 2018 und im ersten Versuch hat es in Dortmund dann geklappt mit unserem Sohn, der jetzt bald 4 wird. Also das ist, man muss immer schauen, was sagt einem das Bauchgefühl? Und wir haben uns dort immer wohlgefühlt, sonst würden wir jetzt auch nicht weiterhin dort versuchen, noch ein Geschwisterchen zu bekommen. Das war einfach, der richtige Zeitpunkt, da hinzuwechseln.
Wow.
Ja.
Wahnsinn. Also ist man erstmal ein bisschen sprachlos. Ich bin ein bisschen sprachlos. Die Schwangerschaft war dann unproblematisch?
Schwangerschaft war super. Also tatsächlich konnten 2 Blastozysten zurückgesetzt werden. Mhm. Das lief alles.
Erklär mal ein bisschen genauer, was das ist.
Es ist ja so, dass erstmal eine Hormonbehandlung stattfindet und bei einer Frau halt möglichst also nicht viele, sondern möglichst gute Eizellen produziert werden sollen über diese Hormonspritzen. Und dann fährt man da alle 2-3 Tage hin und lässt nochmal per Ultraschall gucken und wann ist die Entnahme. Also die machen das wirklich sehr gut. Wir sind da sehr zufrieden gewesen und tatsächlich konnten dann von den Eizellen 2 befruchtet werden und die haben sich hervorragend weiterentwickelt und konnten mir dann als Blastozysten zurückgesetzt werden. Mhm. So, und dann diese 14 Tage nach Zurücksetzen, das war eine emotionale Achterbahnfahrt. Und
hast du dich überhaupt bewegt?
Ja, natürlich. Also erst dachte ich, okay, ich lege mich nur hin und am besten, weiß ich nicht, viel schlafen. Nee, also ich habe ja auch ganz normal weitergearbeitet und alles andere lief auch nach wie vor. Ah ja, und dann tatsächlich nach 1,5 Wochen des Zurücksetzens hatte ich eine Blutung bekommen. Und mein Mann hat da noch weiter in Düsseldorf gearbeitet und den hatte ich dann morgens angerufen, habe gesagt, ja, das war's, ne? Also es ist weg. Und er ist sofort auch nach Hause gekommen und ich hatte in Dortmund angerufen. Und die sagten, ja, es ist viel zu früh, um zu sagen, es kann durchaus auch eine Einnistungsblutung oder was Positives sein. Bleiben Sie ruhig, aber dieses Bleiben Sie ruhig, ja, das ist immer schön zu sagen. Ja, genau. Und dann war ich am nächsten Tag mit meinem Mann im Kinderwunschzentrum. Die haben nochmal Ultraschall gemacht, konnten natürlich nichts erkennen. Und dann noch Blut abgenommen und dann haben sie mir noch Gelbkörperhormonspritzen mitgegeben, die Rezepte dafür. Ja, und dann sollte ich Montag nochmal melden. Ich war Freitag da ja da und dann montags bei dieser Hotline anrufen, weil ich wissen wollte, ob ich die Gelbkörperhormonspritzen weiternehmen sollte. Und ja, dann habe ich irgendwie total dieses Zeitfenster für die Rücksprache verpasst und dann ganz doof nachmittags da angerufen. Ja, und dann muss man sich immer so vorstellen mit Geburtsdatum, Nachname, damit man auch datenschutzrechtlich, ne, immer das richtige Ergebnis bekommt. Und dann weiß ich noch, hat die Dame gesagt, herzlichen Glückwunsch, Frau so und so, Sie sind schwanger. Und ich habe das überhaupt gar nicht gecheckt. Ich war im Büro und habe gesagt, nein, ich wollte nur fragen, ob ich meine Spritzen weiternehmen muss. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Ich leg auf. Ich dachte, hä, muss ich die jetzt weiternehmen oder nicht? Das lief wirklich wie im Film ab. Hab nochmal angerufen und tatsächlich wieder genau die gleiche Dame an der Strippe. Und dann, nachdem ich mein Geburtsdatum genannt hat, sagte Frau so und so, wir haben gerade miteinander telefoniert. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Gehen Sie morgen früh zu Ihrer Frauenärztin. Ich schicke die Unterlagen dahin. Habe ich wieder aufgelegt und dann habe ich meinem Mann, weil ich wusste, er hat nachmittags eine Sitzung, nur eine SMS geschickt. Ja, ruf mal zurück, ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Also dieses Wahrnehmen, das kann doch gar nicht sein, deswegen rufe ich doch gar nicht an. Das war sehr emotional.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Christian kann sich auch noch gut daran erinnern.
Ja, in der Tat. Also ne, an die WhatsApp, ruf mal an, ist nichts Schlimmes. Und dann habe ich angerufen und ne, man konnte es quasi am Telefon gar nicht begreifen. Dann habe ich mich auch direkt in den Zug gesetzt, bin nach Hause gefahren. Dann haben wir es abends noch unseren Eltern erzählt. Und ja, ich glaube, das waren irgendwie alle ziemlich baff und auch ein Stück weit überfordert.
Ja. Ach, wie schön. Ja. Und jetzt habt ihr so einen kleinen jungen Mann zu Hause. Ich glaube, was bestimmt die Zuhörer interessieren wird, ist, warum ist es jetzt nicht gut? Also, was treibt euch noch an zu sagen, nee, also wir wollen, obwohl das so anstrengend ist, obwohl wir so eine emotionale Achterbahnfahrt hinter uns haben, obwohl wir so glücklich sind mit unserem Kind, warum noch eins?
Du bist nicht die Erste, die uns diese Frage stellt.
Ja, das glaube ich.
Wir hatten jetzt tatsächlich letztes Jahr den 10. Versuch insgesamt. Und ja, wir sind noch nicht vollständig.
Okay. Also es fehlt einfach noch was. Mhm.
Und auch da verändert sich einfach die Sichtweise. Ich weiß noch, wie wir zu den Zeiten natürlich, wo wir noch kein Kind hatten, im Kinderwunschzentrum, egal jetzt wo, gesessen haben und es für uns eigentlich sozusagen immer unmöglich fanden, dass es da quasi Paare gab, die da mit einem Kind hinkamen. Weil wir immer gesagt haben, das kann doch jetzt nicht sein, sie sollen doch froh sein, salopp gesagt, dass sie ein Kind haben. Warum müssen die jetzt quasi ausgerechnet ihr Kind noch mit hier hinbringen? Mhm. Ja, wir haben uns dann eigentlich immer geschworen und haben gesagt, also wenn wir mal in der Situation sein sollten, dann tun wir es jetzt den anderen Paaren nicht an, sozusagen unser Kind, unseren Konstantin damit hinzunehmen. Aber es hat sich dann irgendwann doch mal die Situation ergeben und ja, wahrscheinlich ist aber auch einfach eine Sache, wie man mit der Situation umgeht. Und ich glaube, da kann meine Frau noch ganz gut von der Situation berichten.
Genau, ich war dort zum Bluttest und musste da tatsächlich Sohnemann mitnehmen mit seinem kleinen Elefantenrucksack und seinen Pixi-Büchern im Wartezimmer, was natürlich auch jetzt voll war. Und man spürt ganz schnell und intensiv diese Blicke, die wir ja auch Jahre zuvor dort so abgegeben haben. Und da habe ich mir mein Herz gefasst und habe ganz laut gesagt, na, ich weiß, dass das jetzt eine sehr verrückte Situation ist. Unser Sohn ist ja auch entstanden und es ließ sich jetzt nicht anders vereinbaren. Und aber vielleicht so als Hoffnung, ja, hier sitzt schon ein Produkt, was wir dort auch mit vollstem Erfolg verzeichnen konnten. Und da war auch, also das war so toll, weil erst war die Stimmung ganz angespannt und dann hatte eine junge Frau gesagt, ich bin Erzieherin und habe tagtäglich mit kleinen Kindern zu tun und es schmerzt so sehr, aber sie haben das gerade so toll formuliert und dann haben wir alle gelacht und auch wirklich, ne, ach, welcher Versuch, wo seid ihr denn und ne, was ist bei euch das Problem? Tatsächlich im Wartezimmer konnte man in diesen gefühlten 10 Minuten auch lachen darüber und gemeinsam. Das war wirklich toll, wirklich.
Ach, wie schön. Christian, du wolltest noch was sagen.
Genau, also wenn ich das vielleicht nur noch kommentieren kann, auch das, was meine Frau gerade ausgeführt hat, schlägt da ja eine wunderbare Brücke zum Gesprächskreis. Und so banal es klingt, ist manchmal wirklich, darüber reden hilft allen Beteiligten.
Ja, das haben wir hier auch schon festgestellt. Also wir haben ja schon einige Podcasts gemacht zu dem Thema, der lange Weg zum Kind. Menschen, die sich für eine Adoption entschieden haben. Wir haben jetzt einen sehr spannenden, wie ich finde, sehr spannenden Podcast zur Solomutterschaft gemacht. Also da, wo der Partner auch noch fehlt, also wo nur der Kinderwunsch so groß ist, aber es einen Partner einfach nicht gibt. Wir haben mit Sandra Lenz das Gespräch gehabt. Also das zeigt ja, dass das Thema Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch oder lange Warten auf die Erfüllung eines Kinderwunsches sehr präsent ist. Also das, was Christian anfangs schon mal sagte, zunehmend präsenter wird. Insofern bewundere ich dich wirklich dafür, dass du das so offen in so einem Kreis angesprochen hast und so charmant letztendlich auch und auch so positiv da im Grunde genommen gestreut hast. Ey Leute, es lohnt sich. Und dann hat man auch wirklich endlich den erfüllten Kinderwunsch. Wobei man dazu sagen muss, trotzdem gelingt es ja nicht allen Paaren. Also es gibt auch Paare, die ihr Leben wirklich dann ohne Kinder weiter einrichten müssen und für sich einen anderen Lebenssinn finden müssen. Gibt es sowas bei euch wie so eine Deadline, wo ihr sagt, okay, also so lange probieren wir das noch und dann hören wir auf damit. Dann ist es eben so, wie es ist.
Ach, liebe Petra, eigentlich nach jedem Versuch und diese hormonelle Stimulation. Jedes Mal beim Spritze setzen denke ich, ach, das war aber wirklich das letzte Mal. Aber nein, tatsächlich, der Wunsch ist so groß und ich kann dir nicht sagen, ob jetzt noch einmal oder zweimal. Also es müssen natürlich auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um das jetzt noch on top zu setzen. Es ist, weißt du, wir haben so ein großes Haus und wir haben beide so viel Liebe im Herzen. Das geht ja nicht nur für ein Kind.
Okay.
Das ist immer so mein Lebensprinzip, wo ich sage, wir haben so viel zu geben. Das wäre ja pervers, das nur an eins abzugeben. Und von daher bin ich mir ganz sicher und ich verlasse mich da auch auf mein Bauchgefühl, dass wir noch nicht vollständig sind. Mhm. Dass der liebe Gott noch was anderes mit uns vorhat.
Ah ja,
und da spielt Alter nur eine sekundäre Rolle.
Okay.
Ja. Also ich, natürlich, ich werde jetzt 42, aber ich bin glücklich, dankbar, demütig über die Wege und über die lange Zeit und diese ganzen, also rechne dir mal um, wie viele Zyklen das waren.
Ich mag es nicht.
Einfach, nein, also wir haben auch so, Wir haben das schon verdrängt. Wann waren wir jetzt beim Urologen oder wann waren wir da? Das ist so weit weg und da möchte ich auch gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern ich konzentriere mich auf das, was wir haben und was wir sind. Und das ist schon so wunderbar. Und manchmal stehen mein Mann und ich einfach nachts noch am Bettchen vom Sohnemann und sind so, ja, demütig.
Das glaube ich.
Schön.
Ja, das ist sehr schön. Und ich glaube, ihr beide seid doch über den jeweils männlichen oder weiblichen Körper und seine Funktionalität sowas von aufgeklärt. Das wünscht man sich ja vielleicht manchmal auch bei anderen Paaren. Ihr wisst doch mittlerweile sehr genau über alles Bescheid, oder?
Also ich sag's mal so, wir sind jetzt 25 Jahre zusammen. Und während dieser Hormonbehandlung haben wir uns ein ganz einfaches Prinzip überlegt, um aus diesen 2-3 Wochen der Stimulationsphase, was wirklich kein Kindergeburtstag ist, wie wir damit umgehen. Ich habe meinen Mann immer, oder er sagt immer ganz liebevoll zu mir, dann in den 2-3 Wochen, lass ich dich einfach, mach doch einfach, also so dieses, ich diskutiere gar nicht mit dir, sondern ich lasse das einfach jetzt so mal stehen. Und wir wissen damit, das ist der einfachste, das ist der beste Weg für uns, den wir gefunden haben, um dort wieder gut rauszukommen.
Christian, für dich ist doch auch nicht leicht, ne? So, ich sag mal, wenn man das jetzt, und das meine ich jetzt mal in Gänsefüßchen gesehen und das Vokabular nehmt, was ihr mit eingebracht habt, also Verursacher sein, dann aushalten müssen, wenn so eine Hormonstimulation irgendwie losgeht. Und ich glaube, das ist natürlich je nach Frau unterschiedlich, aber es ist, wie du sagst, sicherlich kein Spaziergang, was auch die Stimmung angeht, was die Empfindsamkeit angeht, was überhaupt in dem Moment alles betrifft. Dann mit der Enttäuschung klarzukommen, wenn es nicht funktioniert. Also ich stelle mir das gerade mehr als herausfordernd vor. Woher hast du deine Kraft genommen?
Ja, was meine Frau ja schon angedeutet hat, ist, dass man für sich irgendwann, also ne, wenn man quasi nicht nur ja, destruktiv und trübsalblasend durchs Leben gehen möchte, dass man natürlich irgendwann auch seine Energie und seine Motivation halt auch in produktive Dinge dann auch lenken muss, wo man auch das Gefühl hat, so da sieht man halt auch Erfolge. Ne? Oder jetzt im Fall von meiner Frau und mir war es halt, dass wir auch gemeinsam Musik machen. Das ist halt auch ein schönes Hobby, was dann ablenkt. Eine Lehre für mich war natürlich auch das Thema sozusagen familiäre Ursachen sozusagen von Fertilitätsstörungen ist ja auch ein Thema. Insofern stellt sich natürlich auch irgendwann bei unserem Sohn die Frage, ob er denn davon mehr oder weniger oder gar nicht unter Umständen betroffen ist. Das wissen wir ja heute noch nicht. Meine Frau und ich haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich denke, wenn er dann irgendwann in die Pubertät und etwas kommt und etwas älter wird, würden wir mit ihm sicherlich nicht nur sozusagen das übliche Aufklärungsgespräch führen und ihn vielleicht darauf hinweisen, was man denn tun muss, wenn man keine Kinder haben möchte, sondern ja, eben aus unseren eigenen Erfahrungen heraus, dass er dann irgendwann, wenn er den Wunsch hat, da auch frühzeitig ja mit seiner Partnerin drüber sprechen sollte, einfach um zu schauen, wenn man dann irgendwann den Wunsch in die Tat umsetzen möchte, geht das auch alles so vonstatten oder gibt es da eben Dinge zu bedenken?
Wie haben eigentlich eure Freunde darauf reagiert? Haben die davon gewusst? Haben die das mitbekommen? Habt ihr das nur für euch behalten? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also das ist in der Tat ja sehr, sehr schwierig. Also wenn man grenzt sich automatisch ab, wenn man irgendwie an der 20. Pinkelparty keinen Bock mehr hat, teilzunehmen. Das ist... Man sondert sich automatisch ab und man merkt so, die Spreu wird vom Weizen getrennt, automatisch. Und wir haben jetzt einen veränderten, einen anderen Freundeskreis, klein. Aber tatsächlich ist das so, dass man auch, ich liebe es, darüber zu sprechen. Also ich finde es nichts schlimmer als nichts zu tun oder nicht darüber zu sprechen. Und ich hätte mir gerne in unserer Situation damals auch so einen Gesprächskreis gewünscht, dass dieses Thema aus der Tabu-Ecke rauskommt.
Ja.
Weißt du, man hat ja, wie mein Mann zu Beginn schon gesagt hat, keine ansteckende Krankheit. Man möchte nur, in Anführungszeichen, ein Kind. Man möchte nur Familie werden. Und das ist ja nichts Verwerfliches, sondern das Normalste auf der Welt.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, es gibt viele Berührungsängste auch bei Menschen, wo das einfach so klappt, ne? Die sagen, ja, wir haben Kinderwunsch und 3 Monate später sind sie schwanger und dann haben wir das erste Kind und das zweite Kind. Ne?
Dann fokussiert man sich natürlich auch, wenn man diesen Kinderwunsch hat, dann sieht man nur Schwangere, dann sieht man nur die mit Babys und
anstrengend.
Total. Ja. Aber das ist wie im normalen Leben auch, wenn du dir, was weiß ich, ein Fiat 500 Cabriolet wünschst in Rot, dann siehst du auch gezielt nur diese kleinen roten Flitzer. Und bei uns war das immer, guck mal da, schon wieder, ne? Und dann möchte man das auch so stilecht, mit Babybauch und schiebt einen Kinderwagen und dann, was weiß ich, komm, klassisch, drehen wir noch auf mit Zigarettenkippe in der Hand und ein Bier in der anderen und ja, das, man ist da nicht so, man will das dann ja auch alles so in diese, ach, guck mal die, ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Neid, ne? Also diesen gesunden Neid auch mal auszusprechen, so, ich weiß, ich hatte das mit meiner sehr guten Freundin auch, sie hatte dann schon ein Kind und dann, wir waren in der 2., 3., 4., was weiß ich, Behandlung und dann habe ich auch gesagt, ja, das ist so schwierig, weil ich hätte das auch gerne, aber ich habe es auch ausgesprochen. Aber trotzdem steht da halt immer zwischen Freundschaften etwas.
Ja, ich glaube, das ist auch schwer zu greifen. Ne? Genau, ja. Es ist schwierig. Es ist so schwer zu greifen, weil die einen können ja nichts dafür, dass es bei ihnen so leicht gegangen ist. Genau. Und sie sehen natürlich auch, wie schwer es dem anderen fällt. Und trotzdem gibt es eben einfach dieses Kind, was Freude macht und was da ist und was ja auch geliebt werden darf und soll. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine immense Belastungsprobe für Freundschaften.
Ja.
Christian, du wolltest noch was sagen?
Ich glaube, wie in unserem Fall, also wenn man selbst davon betroffen ist, dann salopp gesagt, hat man dafür ja auch sensiblere Antennen und merkt das halt auch in einem Umfeld, wo man das einfach dann auch weiß. Aber trotzdem, glaube ich, herrscht da immer noch eine ganz, ganz große Sprachlosigkeit. Also jetzt mal, wenn es nicht sozusagen auf diese banalen Sprüche wie, ne, wann wollt ihr denn mal oder wollt ihr keine Kinder? So, das ist dann irgendwann, also ne, das Thema ist dann irgendwann auch vorbei, weil, weiß ich nicht, nach 3, 4 Jahren fragt das dann auch keiner mehr, weil sich wahrscheinlich alle denken, ja, da muss es dann irgendwelche anderen Gründe geben. Ja. Aber ne, wie soll man darüber sprechen, wenn quasi alle anderen aus dem ehemaligen Freundeskreis Kinder haben, nur man selber nicht? Mhm. So natürlich bieten die dann einem an und sagen, ne, ihr seid natürlich trotzdem immer dabei. So, aber also ne, nicht, es geht ja nicht nur darum, sozusagen dann ständig irgendwie sozusagen mit der eigenen Kinderlosigkeit konfrontiert zu werden, sondern weil natürlich auch die Interessen ganz andere sind. So, und genauso stellen wir jetzt wiederum fest, dass sich natürlich dann auch über Kindergarten oder über irgendwann über Schule oder über Nachbarn mit gleichaltrigen Kindern da wieder ganz, ganz neue Freundschaftsmöglichkeiten ergeben, die man einfach vorher so nicht hatte und über die wir uns jetzt freuen. So, insofern glaube ich, ist das ein ganz natürlicher Prozess, dass sich da auch Freundschaften verändern, wo man eigentlich, also auch wenn man das vielleicht mal anders vorgehabt hat, gar nichts dran machen kann, weil halt einfach die Lebensumstände so sind. Und andersrum habe ich in meinem Bekanntenkreis und auch in meinem sozusagen Gleichaltrigen, die sagen, zum Glück habe ich nie wieder in meinem Leben was mit Windeln wechseln zu tun. So oder ne, bei denen sozusagen die Kinder fast schon so alt sind. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten kurz nach unserer Hochzeit schon unser Kind bekommen, dann würden wir jetzt schon bald über Volljährigkeit und Aussuchen und Studium sprechen. So, das heißt, die treten dann wiederum ja jetzt wieder schon in eine neue Lebensphase ein, von der wir noch mindestens 10, 12 Jahre entfernt sind. So, insofern, ja, sind einfach gewisse Ungleichzeitigkeiten in den Lebensentwürfen, die halt so sind, wie sie sind und die man nicht ändern kann, aber die natürlich auch maßgeblich dann auch, ja, zur Entwicklung oder zum Auseinanderleben von Freundschaften einfach führen.
Ja, es ist schön, dass du das nochmal in dieser Vielschichtigkeit beschrieben hast, weil es ist wirklich nicht so einfach auf den Nenner zu bringen, ne? Sondern es ist so, wie du sagst, das Leben nimmt seinen Lauf, es hat seine Herausforderungen, es hat seine Widrigkeiten und je nachdem, mit wem man da im Kontakt ist und was gerade in dem eigenen Leben passiert, entsteht auch sowas. Ich gucke so ein bisschen auf unsere Uhr, ich könnte noch ganz lange mit euch reden. Aber ich würde gerne noch mal für die Zuhörenden wissen, wie kommt man denn zu eurem Gesprächskreis dazu? Also wo kann man sich denn hinwenden, wenn man sagt, boah, die sind so nett und mir geht's ganz genauso und ich fände es auch so gut, wenn ich einen Kreis hätte von Menschen, mit denen ich einfach mal sprechen kann.
Also gerne einfach per E-Mail kinderwunsch-soest@web.de. Mhm. Dann landet ihr bei mir oder Sandra Lenz fragen. Und dann würde ich mich sehr freuen. Der nächste Gesprächskreis findet am 24. April statt. Mhm. Das sind immer 2 Stunden von 18 bis 20 Uhr. Mhm. Ja, und wir handhaben das so, dass keine An- oder Abmeldung einfach gebraucht werden, sondern wer kommt, der kommt ohne Druck, ohne sonstigen wie auch hier noch ein Termin und da noch ein Termin, sondern einfach ganz in geschützter netter Atmosphäre.
Okay, und wo ist das denn, wo man dann hinkommen kann?
Ja, das ist im Soester Stadtteilhaus am Britischen Weg hier in Soest. Und da dürfen wir eine Räumlichkeit nutzen von der Stadt Soest. Und da bin ich unendlich dankbar, dass wir das gefunden haben.
Also, nochmal Stadtteilhaus in Soest am, was war nochmal das
24. Datum? April, der nächste Termin.
24. April, der nächste Termin von 18 bis 20 Uhr. Man kann sich gerne per E-Mail an dich vorher wenden, wenn man das möchte. Man kann aber auch einfach reinschauen, wenn man das lieber möchte. Muss man sich sofort outen? Muss man sofort ganz viel von sich erzählen?
Ich sage immer, ihr könnt auch einfach nur euch da hinsetzen und uns zuhören. Okay. Also das ist wirklich eine ganz ungezwungene, ganz lockere, angenehme Atmosphäre im geschützten Bereich. Also mir ist das auch immer noch mal wichtig zu sagen, was hier in dem Raum bleibt und besprochen wird, bleibt hier fest drin. Also
ganz vertraut, ja. Auch quasi eine Gruppenschweigepflicht, wenn man so will.
Ja, genau.
Angenommen, es gäbe einen Mann, der gerne mitkommen würde.
Oh, sehr gerne. Also wir hatten tatsächlich schon 2 Männer mal in der Runde dabei. Und dann haben die anderen Frauen auch, hätte ich das gewusst, dass heute mal ein Mann dabei ist, dann hätte ich vielleicht meinen auch mal überzeugen können. Aber tatsächlich, ich glaube, also das war für die gesamte Gruppe sehr, sehr aufschlussreich, sehr intensiv und wirklich fantastisch, das mal von der anderen Seite auch zu erleben und so direkt und offen mitgeteilt zu bekommen. Es ist halt immer, also wir Frauen, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, sind da ja offener in der Kommunikation und weiß ich nicht, bei den Männern, ich sag immer so, ja, wenn die an der Theke sitzen und sprechen sie ja auch nicht, na? Wollen wir ein Bier trinken? Ach so, hast du auch ein eingeschränktes Spermiogramm? Ja, ist doof, ne? Also so dieses, was mein Mann zu Beginn schon gesagt hat, also da ist die Kommunikation vielleicht noch nicht so oder ein anderer Weg.
Also ich fordere hier mal damit auf oder dazu auf, liebe Männer, ihr seid der zweite Part, der dazu notwendig ist, dass es eine glückliche Familie geben kann. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, bitte taucht mit auf. Vielleicht gelingt es dann ja auch, dass Christian mit dazu kommt und ihr direkt entweder mal aufteilt oder ihr gemeinsam eine Gruppe macht, was mich ehrlich gestanden sehr beglücken würde, weil ich so wirklich denke, die Männer sind ein wichtiger Teil. Die sind der zweite Teil dazu. Und die brauchen wir unbedingt. Das ist nicht nur eine Frauensache, sondern es ist eine Partnerschaftssache. Sache, wenn man so möchte. Christian, du wolltest
was? Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt auf Vorschläge und vielleicht ja einfach geeignete Formate, geeignete Situationen, in denen Männer über dieses Thema sprechen können. Und vielleicht ergibt sich dann ja irgendwann auch hier nochmal die Gelegenheit mit dir, Petra, über die diesbezüglichen Erfahrungen dann zu berichten und noch mehr Männer dann auch zu diesem Schritt zu motivieren.
Sehr, sehr gerne. Und wir stellen auch das Forum gerne dafür zur Verfügung. Also wenn ihr jetzt sagt, ne, wir brauchen nochmal einen Raum, wir brauchen vielleicht auch was Getrenntes, könnte ja durchaus sein, dass Männer da auch nochmal anders drüber sprechen möchten als Frauen. Also gerne auch hier sich hinwenden ans Forum Familie. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr nochmal bei diesem hochemotionalen Thema, und das hat euch ja auch wieder gepackt. Also man merkt so, das ist nichts, was so in den Alltag übergegangen ist, sondern das ist brisant, das ist ganz dicht, ganz sensibel, das ist ganz präsent, dieses Thema. Dass ihr das nochmal gemacht habt, euch mit mir darüber zu unterhalten und das in der Frische, in der Ehrlichkeit. Vielen lieben Dank. Alle meine guten Wünsche sind bei euch und ich drücke euch so sehr die Daumen, dass es sich noch erfüllt, was ihr gerne ersehnt.
Ja, vielen Dank, liebe Petra. Wir haben zu danken, auch wenn das immer so dieses, boah, als du geschrieben hast, oh, die Aufnahme ist leider nicht mehr verfügbar. Boah, da musste ich erst mal 2-3 Tage wirklich in mich gehen. Und dann dachte ich, nein, raus aus der Komfortzone. Dann ist das jetzt nochmal die Lernaufgabe, die persönliche, nochmal offen und direkt darüber zu sprechen und auch wirklich Mut zu machen und Mut zu geben, darüber zu sprechen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als im heimischen Kämmerlein zu weinen und zu verharren und auf die Welt zu schimpfen. Nein, das ist nämlich überhaupt gar nicht notwendig. Das Leben schmeckt so wunderbar und es ist so schön. Und da wieder hinzukommen, das wäre unser größtes Anliegen, wirklich an Paare, um die da zu begleiten.
Und dafür liegt uns das Thema auch zu sehr am Herzen, als dass wir deiner Einladung nicht nochmal gefolgt wären.
Ja, das stimmt, es liegt euch am Herzen. Und ich dachte gerade nochmal, als ihr beide das so nett beschrieben habt, was für eine Metapher, ne? Der erste Versuch ist leider nicht geglückt, also hatten wir nochmal den zweiten Versuch. Genau. Und ich bedanke mich nochmal, wie gesagt, recht herzlich bei euch. Ich bedanke mich bei allen anderen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch ein Stück Sensibilität davon mitnehmen, falls euch Menschen, Paare begegnen, die ihren Kinderwunsch so sehr hegen und der sich nicht erfüllt. Vielleicht versteht man jetzt ein bisschen mehr von der Schwere, die das auch haben kann. Ich mache euch allen Mut, sprecht miteinander. Wer redet, dem kann geholfen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, apropos Familie.
Apropos Familie.